Willkommen beim Podcast Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht will. Dieser Podcast ist ein Raum für das, worüber oft geschwiegen wird, für Gedanken, Gefühle, innere Kämpfe, die viele Menschen kennen, aber nur wenige laut aussprechen. Hier geht es um psychische Belastungen, um Verletzlichkeit, um Dunkelheit, aber auch um Hoffnung, Verständnis und den Weg zurück ins Licht. Vielleicht hast du dich schon einmal allein gefühlt mit deinen Gedanken. Vielleicht hast du dich gefragt, ob andere ähnlich empfinden. Die Antwort ist ja. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast. Seelenblüte möchte sichtbar machen, was im Verborgenen liegt. Ehrlich, einfühlsam und ohne Tabus sprechen wir über Themen, die bewegen und oft auch überfordern. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, echt zu sein. Wenn die Psyche ans Licht will, beginnt Veränderung. Schön, dass du hier bist. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen behandelt, die emotional belastend oder triggernd sein können. Dazu gehören unter anderem Gewalt, sexualisierte Gewalt, Suizid, Suizidversuche sowie Erfahrungen mit Psychiatrie, Klinikaufenthalten und Gefängnis. Auch das Thema Gewalt in Familien gegenüber Kindern spielt immer wieder eine Rolle. Bitte achte gut auf dich beim Zuhören. Wenn du merkst, dass dich Inhalte überfordern oder belasten, pausiere die Folge oder höre sie zu einem anderen, späteren Zeitpunkt weiter. Oder vielleicht lieber auch gar nicht. Dein Wohlbefinden steht an erster Stelle. Wenn du dich aktuell in einer akuten Krise befindest oder Unterstützung brauchst, scheue dich nicht, die Hilfe zu holen. Du musst nicht allein damit bleiben. Auf meiner Webseite www.praxis-wege-entstehen-dresden.de findest du aktuelle Notrufnummern für die Region Dresden und ansonsten gibt es immer Krisentelefonnummern, die du wählen kannst, wenn du dich in einer solchen befindest. Entscheide also ganz bewusst, ob du diese Folge heute hören möchtest. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht möchte. Ich habe heute hier eine junge Frau neben mir sitzen. Sie stammt aus Dresden, ist 33 Jahre alt. Wir haben uns kennengelernt über meine Anzeige bei Kleinanzeigen, wo ich ja Menschen gesucht habe, die bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen, die sie mit sich herumtragen. Und wir hatten jetzt im Vorgespräch uns darauf verständigt, dass die junge Frau gerne anonym bleiben möchte, sodass ich dort also Namen vermeiden werde. Und ich bitte euch da um Verständnis, dass wir dort also nicht großartig mit Namen agieren. Wir sind auch beim Sie und das ist also völlig in Ordnung für diese Folge. Genau, die Folge wird auch unter dieser Überschrift stehen zum Thema Missverhältnisse oder auch Gewalt in Familie. Und da sind wir eigentlich schon genau beim Thema und da würde ich Sie bitten, wenn Sie möchten und wenn Sie mögen, einfach mit Ihrer Geschichte anzufangen.
Ja, natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt jetzt in diesem Prozedere. Ich habe das ja gerade schon mal alles erzählt. Einfach damit man das hier ein bisschen abstecken kann.
Genau.
Ja, also ich war und bin noch in Behandlung einfach wegen Depressionen, die sich dann im Erwachsenenalter einfach manifestiert hatten, rausgekommen sind, weil ich nicht wusste, wohin mit mir, wohin mit meinen ganzen Gefühlen. Und dann war ich natürlich nach einer Suche und nach einer gewissen Zeit bei einer Psychotherapeutin und bin dort immer noch und fühle mich dort auch sehr gut aufgehoben. Und Hintergrund meiner Depressionen war einfach oder ist einfach meine Kindheit. Die war von Gewalt geprägt, von Missständen. Wir haben auf einem Grundstück gelebt, meine Eltern, meine drei kleinen Geschwister und ich mit meinen Großeltern, mein Opa, der dort mitgelebt hat, war alkoholabhängig, herzkrank und gewalttätig gegenüber seiner Frau und auch gegenüber seinen Kindern damals, als die noch klein waren, also sprich meinem Vater gegenüber. Wenn man meine Oma gefragt hat, wo sie die blauen Flecken her hat, dann war sie einfach tollpatschig. Da hat sie sich am Türrahmen eingeklemmt oder da ist das und das passiert und naja. Und das hat sich dann einfach auf meinen Vater übertragen, wahrscheinlich weil er es auch nicht anders kennengelernt hat, leider Gottes. So dass wir Kinder Ärger bekommen haben oder Schläge bekommen haben, weil wir haben ein Licht brennen lassen, was eigentlich ausgehört hätte. Wir haben die Tür nicht zugemacht, obwohl er heizt oder sonstiges. Und
also im Prinzip hat sich das, was er als Kind erlebt hat, dann bei Ihnen in der Familie fortgesetzt. Ne?
Richtig, genau.
Wo also ich seine erlernten Muster dann auf ihre Familie übertragen.
Genau, nur in diesem Kreislauf habe ich eben versucht zu durchbrechen. Und es ist mir auch ganz gut gelungen, als ich dann selber Mutter geworden bin und gedacht habe, nee, so wie du das gelernt hast, so wie du das wahrgenommen hast und mitbekommen hast als Kind, das war ja der völlig falsche Weg. Genau.
Und Sie hatten vorhin im Vorgespräch erzählt, dass das Ganze vor ca. ich glaube vor 3 Jahren oder so losging, ne, und sich gezeigt hat mit einer Panikattacke.
Richtig.
Dass Sie also im Prinzip Ihr Leben, ich sag mal, gelebt haben, ne, mit Ihrem Partner, mit Ihrem Kind gelebt haben und aufgrund eines Streites mit Ihrem Partner ist eine Panikattacke hochgekommen.
Genau, also da, ich weiß auch gar nicht mehr ehrlich gesagt das Thema, worüber wir uns gestritten haben. Ich weiß auch noch, das ist so ein Thema, wo man sich so hinterher in den Kopf greift und sagt, ey, darüber habt ihr euch gestritten, habt ihr keine anderen Probleme. Und er saß in der Stube auf dem Sofa, ich stand in der Stube am Türrahmen und wir haben uns gestritten. Und ich weiß dann nur noch, wie ich in der Küche wieder zu mir gekommen bin. Ich weiß nicht, wie ich in die Küche gekommen bin. Mir war heiß, mir war kalt, ich habe geschwitzt, ich habe so hyperventiliert, so geatmet. Ich hatte das Gefühl, die Luft kommt gar nicht bis zu meinen Lungen rein. Ich habe geweint.
Diese Sterbensangst,
richtig,
die sich dann breit macht bei so einer Panikattacke, ne?
Ja, genau. Ich wusste, also wenn das hier noch länger geht, muss er vielleicht auch den Notarzt rufen. Warum hat er den noch nicht gerufen? Er hat mich dann auch versucht, also anzufassen und so über die Schulter zu streicheln, so nach dem Motto, komm mal runter. Ich so, fass mich jetzt hier nie an, das macht es hier nie besser. Da habe ich natürlich erstmal angeplöfft, weil ich selber in dem Moment einfach wirklich gar nicht wusste, was mit mir überhaupt was anzufangen, was mir gerade gut tun würde. Und dann bin ich auch erstmal noch ins Schlafzimmer und habe mich da einfach erstmal noch hingelegt, habe die Schlafzimmertür auch richtig zugeschlossen, damit ich wirklich ohne äußere Eindrücke für mich sein konnte und mich dann erstmal sortieren konnte, mich beruhigen konnte, mich runterholen konnte. Dieses Zittern auch nachlässt, das man dann so hat. Und bin dann am nächsten Tag zum Arzt und gesagt, hier, irgendwas war gestern ganz komisch.
Und bis dahin hat sich gar nichts gezeigt. Also Sie haben im Prinzip versucht, Ihr Leben für sich zu leben, mit Ihrer Familie und es war Ihnen jetzt gar nicht so im Bewusstsein, dass da irgendwas noch in Ihnen schlummert?
Es war mir nicht im Bewusstsein, aber im Nachhinein hat man natürlich gemerkt, da waren Sachen. Ich hatte damals einen sehr guten Job, Homeoffice zu 100% Gleitzeit. Wenn mein Mann die Kleine früh weggeschafft hat in die Kita, habe ich mich an den Computer gesetzt, habe den Computer hochgefahren und saß dann bis um 12 im Nachtzug vor dem Computer und habe nicht eine Aufgabe gemacht. Weil ich wusste, du musst die Kleine dann 14 Uhr noch abholen aus der Kita. Du musst dann dein Kind, möchtest du adäquat betreuen, nicht nur musst, sondern möchtest du auch. Und wenn du jetzt hier noch arbeitest, hast du einfach nicht mehr die Kraft, dich um das Kind so zu kümmern, wie du dich kümmern möchtest.
Also im Vorfeld hat sich das schon ein bisschen abgezeichnet. So eine Kraftlosigkeit und
Antriebslosigkeit,
wenig Struktur.
Genau, lieber dann, ach guck mal, das könntest du noch schnell erledigen und da räumst du erstmal lieber noch einen Geschirrspüler aus und das geht ja schnell und also so nicht so diese Fokussierung, die man da eigentlich braucht.
Sie sind dann durch einen glücklichen Zufall relativ schnell in Therapie gekommen und haben dann angefangen, alles so ein bisschen aufzuarbeiten. Und dann haben sie mir vorhin erzählt, dass dann diese ganze Geschichte aus ihrer Kindheit hochgekommen ist. Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, genau. Also in den ersten Stunden war einer meiner Sätze total verheult zu der Therapeutin. Ich will, dass mein Papa mich wieder lieb hat. Und das hat sie sich erstmal angehört natürlich. Und der Wunsch tatsächlich zu dem Zeitpunkt war auch wirklich in mir drin, weil ich dachte, ich bin falsch. So wie ich jetzt gerade agiere, ist das einfach nicht richtig. Und das hat sie sich natürlich erstmal angehört, hat auch gefragt, warum, wieso, weshalb und wie ich denn meine Kindheit eben erlebt habe. Und dann kam natürlich ganz viel raus und so Sachen, dass also wir Kinder wurden geschlagen von meinem Vater für Kleinigkeiten. Er hat unsere Mutter geschlagen vor unseren Augen. Jetzt weiß ich auch, dass er sie vergewaltigt hat. Auch selbst als sie eine schwere OP hatte, 3 Tage hinterher, hat er sie vergewaltigt, weil Frauen müssen einfach machen, was die Männer sagen. Er kommuniziert auch mit mir nicht mehr auch, und fragt auch nicht, wie es seinem Enkelkind geht. Er kommuniziert mit meinem Mann, weil wir noch Schulden bei ihm haben finanziell, was wir aber die nächsten Tage regeln wollen noch. Aber auch da werde ich nicht gefragt, und wie sieht es denn da aus, wie wollen wir das mal machen, sondern da wird mein Mann gefragt, obwohl ich das Geld auf dem Konto habe. Und es geht gar nichts über mich. Es kommt kein Kontakt und nichts.
Also Sie werden völlig ausgeblendet von Ihrem Vater.
Ja. Es wird auch immer erzählt, dass die Schulden, also im Dorf, dann, dass es viel höher sind, die Schulden, dass wir noch gar nichts zurückgezahlt hätten, was auch einfach nicht stimmt. Und so werden auch meine Geschwister gegen mich teilweise aufgehetzt, weil die auch schreiben, ja, könntest du ja mal deine Schulden zurückbezahlen. Ich denke, das habe ich also schon gemacht, aber wir würden es gerne noch mal überweisen wollen.
Also er behauptet falsche Tatsachen,
richtig,
um sich in einem besseren Licht darzustellen.
Genau. Und er ist der große Macher und er kann alles. Und ohne ihn wären wir gar nichts. Ich sage mal so, ich bin dahin gekommen ohne ihn, wo ich jetzt bin, denn er hat sich, als wir Kinder waren, nicht mit uns hingesetzt, hat nicht Hausaufgaben gemacht, wenn wir in der Stube Hausaufgaben gemacht haben, weil es größere Projekte waren, mit meiner Mutti zusammen, hat er noch den Fernseher lauter gedreht.
Haben Sie das Gefühl gehabt als Kind, dass Sie eigentlich immer gestört haben?
Wenn ich nicht funktioniert habe, habe ich gestört, ja. Aber es gab natürlich auch Momente, da habe ich funktioniert. Und ich habe auch sehr oft funktioniert als Kind, auch für meine Geschwister. Ich habe mich zum Beispiel auch vor meine Geschwister gestellt. Ich habe gesagt, nee, das war ich oder das war ich. Oder habe sie weggeschickt, weil ich wusste, okay, der eskaliert jetzt hier gleich wieder.
Okay, haben ihre Geschwister in Schutz genommen.
Genau. Ich war auch gerade für die, also als die Kleine geboren wurde, die ist jetzt größer als ich, war ich schon 14 und wie eine zweite Mutti. Also ich habe Fläschchen gemacht, ich habe gewickelt, ich habe die Wäsche aufgehangen.
Sie sagten ja vorhin, Sie haben noch 3 Geschwister.
3 Jüngere, ja.
3 jüngere Geschwister, Sie sind die Älteste. Und Ihre Mutti ist auch die ganze Zeit immer voll arbeiten gegangen, ne?
Sie hatte natürlich die Babypause, 2 Jahre, beim letzten Kind 3. Ist dann aber immer 8 Stunden arbeiten gegangen, war also mindestens 9 und 9,5 Stunden weg, weil Mittagspause, Hausarbeiten, klar. Fahrzeiten etc.
Ja, ja.
Und ja, ich habe viel auf meine Geschwister aufgepasst. Also natürlich hatten ich auch ganz tolle Großeltern mütterlicherseits, die auch sehr viel mit uns Kindern unternommen haben, Ausflüge gemacht haben. Aber die waren natürlich auch unterwegs und waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch berufstätig, als ich so klein war noch. Und ich hatte auch mal eine Erkenntnis bei meiner Therapeutin. Ich weiß gar nicht, was ich ihr da erzählt habe, ehrlicherweise. Jedenfalls hat sie ja gesagt, naja, aber da waren Sie doch noch Kind. Ich so, ach, da war ich doch kein Kind mehr. Ja, wie alt waren Sie denn da? Ich so, naja, 10 oder 11. Natürlich waren Sie da noch Kind. Aber ich war für mich gefühlt, war ich da schon kein Kind mehr. Ich bin alleine aufgestanden, weil meine Mutti sehr früh arbeiten musste, habe mich fertig gemacht, habe teilweise meine Geschwister fertig gemacht, habe sie in die Kita gefahren und bin dann erst in die Schule gefahren.
Sie haben die Aufgaben übernommen, die üblicherweise Eltern
Richtig, genau.
durchführen, ne?
Und weil mein Papa noch im Bett lag und nicht aufstehen konnte oder wollte.
Ist Ihr Vater zu der damaligen Zeit arbeiten gewesen?
Er war und ist selbstständig zu dem Zeitpunkt gewesen.
Und hätte er sich denn zum Beispiel Hausarbeit oder diese Form der Unterstützung, also Kinder früh wegbringen und so, hätte er sich das einrichten können? Oder war das jetzt aufgrund seiner Arbeit nicht möglich?
Also klar hätte er sich es einrichten können, weil da muss man halt aufstehen aus dem Bett. Da kann man
Gut.
eben nicht bis um 9 schlafen.
Okay, also es wäre jetzt kein
Ja.
Hindernis gewesen von Seiten seiner Selbstständigkeit, sondern es lag
Nein.
an ihm direkt,
Genau,
dass er
also
kein Interesse hatte.
er hat einen Hausmeisterservice, wo er alleine arbeitet und ja, da kann man, muss man tagsüber vormittags, nachmittags arbeiten, da kann man nicht nachts irgendwo wischen und putzen. Und da hätte man sich auch um seine Kinder kümmern können.
Wie ist das dann weitergegangen, also als Sie dann Jugendliche waren?
Als ich dann Jugendliche war, also es gab auch total weirde Momente, weil ich hatte damals eine Freundin, die ein paar Jahre älter war. Wir haben uns im Schützenverein kennengelernt und die hat mich dann so ein bisschen in die damals für mich große, weite Welt vom Dorf in die nächste Stadt mal mitgenommen. Uiuiui. Und dann auch so. Ja, wir gehen jetzt mal in die Sauna. Ich so, okay, cool, können wir machen. War ich noch nie. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, wir fahren in die Sauna und sowas. Und dann wurde mich gefragt, was ziehst denn du zum Beispiel an? Ich dachte, in der Sauna ist man nackt. Also ich war Handtuch und Bademantel, aber sowas. Und dann, ja, du kannst dich doch nicht nackt anderen Männern präsentieren. Ich so, ich präsentiere mich ja nicht gegen die Sauna. Nee, das darfst du jetzt nicht. Also ich durfte dann nicht in die Sauna
Hat
und
Ihr Vater verboten?
es
Wie
hat
alt waren Sie da?
18.
18. Das haben
Genau.
Sie akzeptiert
Das
dann
habe ich
erstmal?
akzeptiert, genau, weil ich es
Ja.
einfach auch,
Sie kann es nicht
ich kann
anders,
das
ne?
nicht anders, genau. Und ich durfte zum Beispiel auch nicht zu einer Geburtstagsparty, da war ich 16, weil mein Zimmer nicht aufgeräumt war. Und da hat er mich in meinem Zimmer eingeschlossen und ich durfte da nicht zu meiner Geburtstagsparty, also nicht zu der Party, wo ich eingeladen war, nicht direkt zu meiner. Genau.
Und wie haben Sie das dann später gemacht? Also nachdem Sie dann volljährig waren und dann einfach auch erwachsen geworden sind, wie ist es Ihnen dann gelungen, sich von Ihrem Vater, also ich sag mal, zu emanzipieren oder eben zu lösen?
Tatsächlich habe ich es einfach gemacht. Ich war zum Beispiel alt genug, um dann vom Dorf nach Dresden zu fahren. Früh 4:30 Uhr musste ich aufstehen, damit ich pünktlich an meinem Arbeitsplatz war, bei dem damaligen. Um 6 hat er die Firma aufgemacht, da musste ich da sein. Da hat er noch lange geschlafen, habe ich schon gearbeitet, war alt genug, um Geld zu verdienen und alleine da nach Dresden zu fahren. Es hat ihn auch nie interessiert, wie komme ich da hin, wie komme ich zurück, wieso bin ich jetzt eine halbe Stunde später, war was auf dem Weg, wurde ich nie gefragt. Aber wenn da mein Amazon-Paket war, was hast du dir schon wieder bestellt? Für was gibst denn du das Geld aus? Das hat ihn nicht zu interessieren. Und
Also
ich
er hat
habe
versucht, sie weiter zu
weiter zu
kontrollieren.
kontrollieren, genau, und ich habe dann einfach Pakete zum Beispiel zu mir auf Arbeit bestellt. Teilweise habe ich dann zu meiner Mutti gesagt, zu meiner Oma hier, wenn ein Paket kommt, legt es einfach dort und dorthin. Ja, manchmal hat er es eben mitgekriegt, manchmal nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir das und das bestellt, das will ich haben, das ist mein Geld. So, und ich bin aber relativ spät erst ausgezogen. Also ich bin erst mit 25 ausgezogen und mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann, zusammen. Und ja, dann hat sich es wirklich
Dann hat es
endgültig,
sich erledigt.
genau, mit der täglichen Kontrolle.
Haben Sie ein Gefühl dafür, wie es Ihren Geschwistern ging, dann zu Hause, wie die groß geworden sind? Haben die Ähnliches, also würden Sie jetzt, wenn die hier sitzen, würden Ähnliches berichten oder wie wäre das?
Also die Schwester, die nach mir gekommen ist, wird dann noch Ähnliches berichten, aber da wir relativ nah beieinander sind. Geburtstechnisch haben wir leider nicht so ein super tolles Verhältnis zusammen. Also wir sticheln uns schon so ein bisschen so gegenseitig. Die Jüngste zum Beispiel würde das gar nicht verstehen. Die versteht meine Panik manchmal nicht.
Wenn die würde das ganz anders sehen.
Genau, ja. Und sie sieht das auch lockerer, das Grenzüberschreitende.
Und können Sie sagen, ob Ihr Vater dann eben zu den jüngeren Kindern anders war, sich anders verhalten hat?
Ja, er war nicht mehr so brutal, okay. Habe ich so das Gefühl. Aber ihm war es auch noch egaler.
Also es einfach laufen lassen.
Er hat es einfach laufen lassen. Und ich habe mich vielleicht der Sache auch zu sehr angenommen. Das ist natürlich auch möglich.
Das ist oft so, ne? Als Erstgeborener, dass man dann da, das ist auch ganz anders.
Genau, und die, meine kleine Schwester, ist die Kleinste eben, dass ich die mit 4 dann mal hier das neue Harry Potter Buch holen geschickt habe und erstmal kurz die Faust abgefangen habe, das hat die ja nie geschnallt.
Nee, ist
in
richtig,
dem Moment,
ja.
Ne? Genau.
Jetzt haben Sie vorhin im Vorgespräch erzählt, dass Ihre Mutter sich vor kurzem von dem Mann getrennt hat, also von ihrem Vater getrennt hat. Genau. Also sind Sie mit Ihrer Mutter im Gespräch gewesen dann, auch als Sie selbst erwachsen waren? Haben Sie mit ihr über die familiäre Situation gesprochen oder war das nicht möglich?
Doch, ich habe mit ihr über die familiäre Situation gesprochen und ich habe sie auch gefragt, warum bist denn du nicht eher gegangen? Warum hast du uns Kinder nicht genommen und bist erstmal zu deinen Eltern? Wir wohnten im selben Dorf, das wäre ja nur auch kein Hindernis gewesen. Wir hätten dort alles auch gehabt. Der ganz große Faktor ist tatsächlich Scham. Und sich die Niederlage einzugestehen, dass man es nicht geschafft hat, das irgendwie diesem Menschen Paroli zu bieten. Und die ist eine super starke Frau, meine Mutti. Also meine Geschwister zum Beispiel mussten auf eine spezielle Schule, weil die eine Lese-Rechtschreibschwäche hatten. Und wir hatten zwar eine Bushaltestelle, aber die war nicht überdacht.
Ja.
Und da standen die Kinder immer im Regen. Die hat so lange angerufen und bei dem Unternehmen sich beschwert und bei der Gemeinde sich beschwert, bis wir eine richtige Bushaltestelle mit Dach bekommen haben. Die hat so lange beim Busunternehmen genervt, bis der Bus pünktlich abgefahren ist, weil der immer 5 Minuten zu spät kam, der Linienbus, um die Kinder in der Schule abzuliefern.
Ja.
Hat die so lange rumgenervt und den Fahrplan selbst verändert, dass die gesagt haben, okay, wir machen das so, die Kinder können jetzt pünktlich in der Schule anfangen. Also die hat wirklich das
Faust... Sich sehr stark engagiert.
Auch, richtig, ne? Genau. Mhm. Und Hausaufgaben mit uns gemacht und irgendwelche komplexen Leistungen. Und damals war das mit der Technik noch nicht so, da musste man im Reisebüro Kataloge holen, wenn man irgendeinen Kontinent behandelt hat.
Ja.
Ausgeschnitten die Bilder, dann gemessen, wie groß, oder musste in dem Word-Dokument so viel Platz lassen und wirklich.
Das hat alles Ihre Mama mit
Ihnen gemacht. Das hat alles meine Mama mit uns gemacht. Mhm. Sie ist dann immer nur von der anderen Seite, wann wird der Computer mal wieder frei? Ich muss mal wieder ans Internet.
Also gar keine Unterstützung.
Gar keine Unterstützung. Aber wenn man ihn fragen würde, hat er natürlich alles gemacht, was er konnte.
Es ist wahrscheinlich auch seine Sicht. Ne? Und wie geht es Ihrer Mama jetzt? Was würden Sie sagen?
Gut geht es meiner Mama jetzt. Also sie hat es mit der Trennung super verkraftet. Manchmal gibt es natürlich so wehmütige Momente, wie gerade das erste Weihnachten war natürlich intensiv einfach, ne? Weil Weihnachten, wie man es 25, 30 Jahre lang kannte, war dann einfach nicht mehr so.
Musste neu entdeckt werden.
Richtig, ne? Genau. Aber es gab dann viel schönere Momente wie, rat mal, wie warm ich's hab. Ich so, ne, weiß ich nicht. Ich habe über 20 Grad in der Wohnung, im Winter. Das war für uns eine Seltenheit. Wenn wir früh aufgestanden sind, hatten wir 14 Grad irgendwo in der Wohnung.
Ja, hatten Sie eine Heizung schon oder was?
Wir hatten im ganzen Haus Fußbodenheizung.
Also es hätte wärmer sein können.
Es hätte wärmer sein können, ja. Aber dafür hätte man eben, weil man mit Holz feuert, zeitig aufstehen müssen. Weil wenn die Kinder früh um 4 aufstehen, um auf Arbeit zu gehen, müsste man selber auch früh um 4 aufstehen. Und dass man das vielleicht nicht macht, okay, weil man ist nur eine halbe Stunde zu Hause und dann reicht es zu, wenn man, aber es waren ja abends auch nur 16 Grad. Wenn man dann nach Hause gekommen ist. Also es war ja dann, wo man sagt, da ist es halt abends schön warm und früh ziehst du dich halt schnell an. Wir hatten auch dann früh kein warmes Wasser. Also mit kaltem Wasser war Usus, sich zu waschen. Wir hatten einmal die Woche warmes Wasser für eine Wanne. Und da hat zuerst mein Vater drin gebadet und dann alle anderen. Also es war fast, also wenn ich das erzähle, könnte man noch sagen, ich bin zu DDR-Zeiten groß geworden.
Hm. Wo es noch einen Badeofen gab, ne?
Genau.
Den man einmal in der Woche angeheizt hat.
Aber es war im Jahr 2009.
Ja. Nun ist das ja bei Ihnen erst ziemlich spät hochgekommen. Also ich nehme an, dass Sie das ja gespürt haben, dass da in Ihrer Kindheit irgendwas schief lief, aber jetzt ist es relativ spät erst hochgekommen und Sie mussten das als erwachsene Frau für sich verarbeiten, aufarbeiten. Und gab es denn für Sie irgendwelche Strategien, die Ihnen geholfen haben, Ihre Kindheit aufzuarbeiten? Natürlich, Sie haben erzählt, Sie sind in Therapie. Trotzdem müssen Sie ja mit dem, was Sie da bearbeitet haben oder was auch hochgekommen ist, umgehen können. Gab es da irgendwas, was Ihnen geholfen hat?
Also bevor ich in Therapie war, habe ich natürlich mich in Essen und Alkohol geflüchtet. Immer wenn ich Gefühle hatte in irgendwelcher Art, ach, der Tag lief heute zu gut, jetzt machst du dir eine Flasche Wein auf. Ach, der Tag lief heute aber so mies, jetzt machst du dir eine Flasche Wein auf. Mhm. Ach, du hast jetzt aber gerade richtig Stress, jetzt hilft aber eine Packung Schokolade. Mhm. Und teilweise auch Selbstverletzung. Dass ich mich geknippen habe, dass ich mir die Fingernägel in die Handfläche gedrückt habe, einfach um diesen Schmerz zu spüren, damit die Gefühle im Inneren
überdeckt werden,
beziehungsweise dass ich die Stück für Stück rauslassen kann und nicht, bäm, jetzt ist hier alles auf dem Tisch. Davon rate ich natürlich komplett ab. Das gleiche. Was mir geholfen hat, ist tatsächlich Yoga. Ich gehe montags regelmäßig zum Yoga, habe da auch eine ganz tolle Lehrerin gefunden, die jetzt zwar aufhört, aber das erst mal zweitens, ich finde auch wieder eine tolle Lehrerin. Und Gespräche auch mit Freundinnen, mit Arbeitskolleginnen, die dann Freundinnen dadurch auch geworden sind, mich zu öffnen und dann zu hören, dir geht's genauso. Dann, also die eine hat sich dann echt von ihrem Mann getrennt, weil sie gehört hat, dass meine Mutti sich trennt. Aber die steht doch jetzt alleine da. Mhm. Ich so, ja, aber die stand aber vorher auch alleine da. Mhm. Also der Unterschied ist jetzt, dass die nach Hause kommt und sich nicht um den Mann noch kümmern muss.
Also auch zu merken, dass es geht, ne? Dass man sich trennen kann und dass es weitergeht.
Richtig. Mhm. Und auch von anderen Freundinnen zu hören, ja, mein Papa hat auch, also nicht so wie deiner, ne, aber mich auch ab und zu geschlagen. Und das fand ich auch total bescheuert. Und dass man sich da auch mal austauscht und so sieht, ey, denen ging es ja genauso. Und das ist auch der Grund, warum ich hier heute sitze. Und ich habe auch mal von jemandem gehört, du siehst gar nicht so aus. Ich so, na, wie soll man denn da aussehen, wenn man sowas erlebt hat? Also, die Frau vor euch am Netto könnte das erlebt haben.
Richtig.
So.
Und es ist so weit verbreitet in den Familien gewesen. Ne? Ja. Und zum Glück ist Ihre Generation jetzt so weit, dass sie anfängt, darüber zu sprechen. Und das eben nicht nur für sich zu behalten oder irgendwie damit versuchen, klarzukommen, sondern rauszugehen und sich eben mitzuteilen. Genau. Und dadurch kommt, glaube ich, jetzt auch so sehr viel hoch. Also in meiner Generation kann ich sagen, ist es eher noch nicht so, dass wir über die Dinge, die wir erlebt haben, so frei sprechen können.
Da war ja auch ganz viel, wie bei meiner Mama, Scham dabei war und ist. Und dann auch von der Generation davor, ach, jetzt hab dich doch nicht so, ich hab's doch auch geschafft. Mhm. Und da freue ich mich für dich, dass du das auch geschafft hast, aber ich brauche Hilfe.
Das so wegzudrücken, ne?
No.
Genau.
Genau, und es ist auch okay, wenn man sagt, ich brauche Hilfe.
Also der Tipp wäre auch, sich Hilfe zu holen.
Ja.
Ne?
Und das ist kein Zeichen von Schwäche zu sagen.
Richtig.
Ich schaffe das jetzt hier gerade nicht. Ne? Also hätte man jetzt vor einem Monat meinen Haushalt angeguckt, hätte man gedacht, Alter, wie sieht's denn hier aus? Letzte Woche hatte ich einen Putzflow, jetzt kann man fast vom Boden essen. So, wo man so sagt, jetzt hat es mal wieder geklappt und das ist schön.
Genau, und das darf auch sein.
Genau, und da gibt es auch jetzt bestimmt in einem halben Jahr wieder eine Phase, weil dann habe ich einen Schulanfang zu planen und da ist das und das vielleicht, liegt das und das an. Ja, da sieht es halt mal wieder aus, aber das sollte man sich auch nicht fertig machen davon, weil man fokussiert sich auch meistens auf die Dinge, die man nicht geschafft hat. Du schaffst 100 Dinge am Tag. Was fällt dir abends im Bett ein? Das 101. Was denn? Ach, du wolltest doch noch diesen Termin vereinbaren. Hast ja wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Doch, ganz viel vorher hast du
Genau,
geschafft.
genau.
Ja.
Dass man sich das einfach viel mehr bewusst macht, ne?
Genau.
Ist auch ganz
Ja.
wichtig.
Und auch Selbstfürsorge. Im Sinne von meine schöne Creme zu kaufen und zu sagen, jetzt mache ich mir meine Gesichtsmaske. Jetzt mache ich mir eine Viertelstunde diese Gesichtsmaske und da trinke ich noch einen Tee dazu und das war's. Was auch ganz wichtig ist, sich nicht zu vergleichen mit anderen. Als ich frische Mama war und dann Instagram, ach, das Kind kann schon krabbeln, ach, das Kind kann schon das und ach, das ist schon Brei und uff. Und dann gucke ich mir mein süßes, perfektes Baby an und denke mir so, warum kannst denn du das noch nicht? Und dabei war sie oder ist sie ja immer noch einfach perfekt und die ist genauso richtig, wie sie ist. Und das muss man sich eben, und die kann jetzt laufen, die ist schon lange kein Brei mehr. Ja, also dieses, die kann jetzt nicht super toll klettern und die springt nicht vom höchsten Turm, dafür malt die, dafür bastelt die ohne Ende.
Genau, hat ganz andere Fähigkeiten, ne? Was sie gut
Genau.
kann.
Ja, und auch dieses Vergleichen gab es in der Kindheit zum Beispiel auch sehr oft bei mir. Deine Schwester hat eine 2 in Sport, warum hast denn du eine 5? Ich war einfach nicht dieser Leistungssport, nee, hier 100 Meter rennen in 2 Sekunden. Bin ich einfach nicht der Typ
Nee, weil
dafür.
es einfach nicht so ist. Deshalb kann sie
Genau.
gar nicht diese Note haben, ne?
Genau.
Ja.
Ich sage, so, na, ich habe doch aber in Deutsch und Mathe viel bessere Noten. Das ist ja jetzt was anderes.
Genau, das spielt dann in dem Moment immer keine Rolle.
Und
Und
das
damit
habe
wird
ich.
das so abgewertet auch,
Genau, und dann
ne?
das habe ich als Kind nicht verstanden, warum ist denn das jetzt was anderes? Vor allen Dingen, weil Deutsch und Mathe waren ja auch Hauptfächer, hieß das ja zu meiner Zeit.
Heißt immer noch.
Okay. Und da dachte ich, das ist doch viel wichtiger als so ein, also Sport. Und tatsächlich, ich war im Tischtennisverein, ich habe super gerne Badminton gespielt. Aber als ich im Tischtennisverein war und Turniere gemacht habe, war nicht einer da. Nicht einer aus meiner Familie war da und hat gesagt, jetzt feuern wir dich mal an. Jetzt fahren wir mal mit zum Turnier und sind mal da.
Und genau das ist ja das. Sie haben vorhin von diesem einen Satz gesprochen, den Sie direkt wohl in der ersten Sitzung Ihrer Therapeutin gesagt haben, ne? In Bezug auf Ihren Vater. Und genau das ist das ja. Wenn Sie das so schildern, dann hatten Sie ja als Kind vielleicht nie oder ganz selten nur das Gefühl, richtig zu sein.
Ja.
Oder, ne? Und dieses Gefühl, dass man falsch ist, verbindet ein Kind ja irgendwo immer damit, dass es eben nicht geliebt wird.
Dass es nicht geliebt wird und auch da ist es wirklich ein Thema, woran ich noch arbeiten muss und möchte, dass ich Liebe auch sehr viel mit Körperlichkeit verbinde. Und wenn mir jetzt diese Körperlichkeit fehlt in der Beziehung, weil einfach wirklich, wir sind am Cap, wir gehen beide Vollzeit arbeiten, das Kind, es liegt dann einfach viel an, fühle ich mich sehr schnell eben ungeliebt, weil diese Körperlichkeit fehlt und dann fange ich wieder an mir zu zweifeln. Hast du zugenommen? Hast du das? Deine Haare sind auch ein bisschen fettig heute, naja, aber das liegt absolut nicht daran, dann liegt es einfach daran, dass wir wirklich beide am Cap sind und beide einfach sagen, okay, es reicht heute. Und da kommt es eben heute nicht zu weiteren Körperlichkeiten.
Die Frage ist ja auch,
Ja.
ist Liebe Körperlichkeit? Oder ist Liebe nur Körperlichkeit? Oder was ist Liebe? Und was
Ja.
ist Verbundenheit zum Partner?
Richtig, genau. Und auch das, also da wir nicht diese, also ich nicht diese Liebe erfahren habe, wie, los, wir fahren jetzt mal zu deinem Tischtennisturnier. Oder wir machen jetzt mal das und das oder so. Da,
Emotionale Zuwendung auch, ne?
emotionale Zuwendung, also nur wenn ich wirklich besondere Leistungen erbracht habe, gab es emotionale Zuwendung. Und das ist auch diese,
Anerkennung über Leistung,
genau, und
ne?
diese, aus diesem Trigger muss ich, also aus diesem Kreis muss ich jetzt auch noch raus. Also da arbeite ich auch immer noch an mir, ich mit meinem Partner zusammen. Es gab auch so eine Situation, ich habe einen Bauchtanz gemacht und die Bauchtanzlehrerin hatte eine Show zusammengeschrieben mit ihren verschiedenen Gruppen und wir sind in Bad Schandau aufgetreten im Gästehaus und da habe ich natürlich meine Familie einladen wollen und habe ich auch gemacht und dann war wieder das Problem, dass mein Vati oder meine Mutti ja fahren müssten mit ihrem Auto und meine Großeltern mitnehmen sollten. Und da hat mich meine Mutti nur angerufen und gesagt, wir werden nicht kommen. Der Vati hat gesagt, in so einen Türkenpuff geht er nicht. Denn, und da können wir natürlich auch nicht kommen, er hat uns verboten zu kommen. Meine Bauchtanzlehrerin ist übrigens Deutsche. Und es gab in diesem Kurs, glaube ich, also ich möchte jetzt nicht für die anderen Gruppen sprechen, aber ich habe in zwei Gruppen damals getanzt. Nur deutsche Frauen. Und das Gästehaus in Bad Schandau finde ich auch nicht, ist nicht der Türkenpuff schlechthin. Aber auch in diesem Milieu bin ich groß geworden tatsächlich. Und als ich das erste Mal wählen durfte, wurde ich auch zur Seite genommen. Ich solle doch bitte das Richtige wählen. Und am besten, er würde mitkommen. Also wir sind sowieso zusammen hingefahren und er würde auch, damit ich weiß, was ich anzukreuzen habe.
Mit in die Wahlkabine kommen
Genau,
wahrscheinlich.
richtig. Ich denke, wir wissen jetzt, in welche Richtung, in welche Partei wir damit meinen. Ne? Am Anfang, muss ich ja zugeben, habe ich das auch gewählt, weil es in den ersten Anfängen wirklich als war noch eine andere Person an der Spitze. Ich will dir jetzt ja nicht zu viel verraten. Und da dachte man wirklich, okay, vielleicht ist es was anderes. Und dann ging das aber los und dann dachte ich, und dann kam ich aber auch mit meinem Freund zusammen, jetzt Ehemann, und bin aus dem Dorf raus und in die Stadt rein und ich dachte mir, eigentlich nee und nee und auch, nee und ich, das willst du da eigentlich gar nicht, das willst du und jetzt wähle ich anders.
Was das Umfeld auch ausmacht, ne?
Ja.
Also wie man dann sich auch verändert in der Ansicht, ne? Man hat andere Einflüsse, man wird offener. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und natürlich darf alles sein. Es hat alles seine Berechtigung, ne? Aber es ist gut, wenn man sich das so offen hält und bereit ist, die neuen Eindrücke auch aufzunehmen und vielleicht auch verschiedene Sachen daran zu erkennen.
Ja.
Und gibt es noch Tipps, die Sie vielleicht hätten für jemanden, der Ähnliches erlebt hat, der auch als Erwachsener sich mit dem Thema Gewalt in der Kindheit, in der Familie auseinandersetzen muss oder auseinandersetzen möchte?
Das eine bedingt das andere, also wenn man sich auseinandersetzen muss, dann sollte man das auch wirklich wollen. Ne? Also wenn man jetzt, hätte ich mit 20 vielleicht noch nicht so gekonnt, wie ich es mit 30 konnte. Und was mir auch tatsächlich die Augen geöffnet hat oder mir eine gewisse Art von Macht zurückgegeben hat, die Information ist, dass ich jetzt noch meinen Vater anzeigen könnte. Erst wenn man das 30. Lebensjahr vollendet hat, fängt die Frist an, dass es verjährt. Also ich könnte jetzt noch zur Polizei gehen und sagen, damals in meiner Kindheit so, so und so. Das fand ich schon krass, dass das der Gesetzgeber, also bei weitem noch nicht so weit, wie wir es uns alle gerne wünschen würden.
Das ist aber ein ganz wichtiger Hinweis, das ist
Ja,
gut.
ja. Wenn man sagt, ich bin jetzt hier, das ist, weil ich dachte auch immer, das ist ja so lange her.
Ja, habe ich überhaupt noch eine Möglichkeit,
Habe ich
ne?
überhaupt noch eine Möglichkeit? Und ja, man hat die Möglichkeit, ob man die dann nur nutzt oder nicht nutzt, so wie ich. Aber das war ja dann für mich eine bewusste Entscheidung, weil damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, war meine Mutti noch zu Hause, hat meine kleinste Schwester noch zu Hause gelebt. Das hätte einen riesen Rattenschwanz hinterhergezogen, den ich zu dem Zeitpunkt nicht eingehen wollte. Und jetzt auch nicht mehr die Notwendigkeit sehe, weil jetzt sind die beide ausgezogen. Jetzt brödelt er da zu Hause rum in seiner Suppe und ich bin in der Therapie so weit, dass ich sagen kann, ist jetzt für mich abgeschlossen, ist jetzt für mich gut. Und also das habe ich jetzt schon mal gesagt, aber wirklich, also mir hat wirklich dieses drüber reden und dieses
Aufarbeiten.
Aufarbeiten wirklich sehr geholfen, dass ich ihm gesagt habe, okay, klar, es ist scheiße, wenn es seinem besten Kumpel auch so ergangen ist in der Kindheit. Aber vielleicht hat der auch noch einen Tipp oder vielleicht sieht er das so und der gibt dir nochmal einen Impuls zu sagen oder zu sehen. Also ich habe mir, das ist für meinen Vater keine Entschuldigung, aber er hat es ja auch nicht anders vorgelebt gekriegt. Ich bin jetzt so weit und kann sagen, ich habe meinen Kindern hab gesagt, das, was ich jetzt in der Kindheit erlebt habe, never ever würde ich das meinem Kind antun. Aber so weit muss man halt erstmal sein. Und er fand das als Kind bestimmt auch nicht super geil, dass das so passiert ist. Aber er hat leider keinen anderen Weg gefunden für sich, für uns. Ja.
Also der Hinweis nochmal an der Stelle, einfach sich Hilfe zu suchen, ne? Wenn man eben das für sich aufarbeiten möchte, sich wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Hatten Sie die Möglichkeit, mal irgendwann ins Auge gefasst, sich so an Telefonseelsorge oder an sowas zu wenden, also an telefonische Beratungsstellen als Kind oder als jugendliche junge Frau?
Hatte ich nicht. Also, da habe ich es noch nicht so wahrgenommen, tatsächlich, weil für mich war das ja Alltag.
Normal.
Meine Großeltern haben auch gesagt, als alles rauskommt, warum habt ihr nichts gesagt? Ja, für uns war das normal. Wir dachten, das ist Normalität. Und da muss ich jetzt auch sagen, ich hatte Lehrer, die haben gesehen, dass ich bei Eisregen mit dem Fahrrad in die Schule gekommen bin. Alle anderen Kinder wurden gebracht. Da muss man doch mal hinterfragen. Also da sehe ich auch die Erwachsenen, die damals wirklich erwachsen waren.
Also einfach dieses Hingucken, ne?
Genau.
Hingucken, mitdenken und überlegen, muss ich da vielleicht mal nachhaken.
Richtig, sollte ich das mal beobachten, ne? Da hätte ich vielleicht als Kind gesagt, ja, klar, alles schick, aber weiß ich jetzt im Nachhinein nicht. Ich hätte gesagt, naja, so richtig geil läuft es gerade nicht. Aber ich wurde ja nie gefragt. Also da appelliere ich auch an alle Erwachsenen, die hier sagen, ach, es kommt mir irgendwie komisch vor da drüben. Ihr müsst euch nicht sofort einmischen, ne? Alles. Aber vielleicht ein oder zwei Blicke noch mal genauer hinzuwerfen, tut allen gut.
Das, denke ich, ist ein schönes Schlusswort auch, oder was heißt ein schönes Schlusswort, ein gutes Schlusswort für diese Folge. Ich danke Ihnen ganz sehr für Ihre Offenheit, Ihre Geschichte zu erzählen, was Sie in Ihrer Kindheit erlebt haben. Und auch hier die Botschaft nochmal an alle, die zuhören. Wenn zu dieser Folge oder auch zu einer anderen Folge der Bedarf besteht, sich da auch nochmal auszutauschen, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben unter info@wege-entstehen.de. Ich nehme gerne eure Hinweise auf und würde die dann also auch nochmal in einer separaten Folge unterbringen wollen. Aber für heute sind wir am Ende. Ich danke euch ganz sehr für eure Aufmerksamkeit. Und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Danke, dass du heute bei Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht will, dabei warst. Vielleicht hast du dich in manchen Gedanken wiedergefunden, vielleicht hat dich etwas berührt, nachdenklich gemacht oder dir gezeigt, dass du nicht allein bist. Genau dafür ist dieser Raum da. Nimm dir das mit, was dir gut tut und lass das hier, was du gerade nicht brauchst. Jeder Weg ist individuell und jeder Schritt zählt, egal wie klein er sich anfühlt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast gern mit Menschen, die ihn auch hören sollten. Und wenn du möchtest, begleite mich auch in der nächsten Folge, wenn wir wieder gemeinsam ein Stück mehr Licht ins Innere bringen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter info@wege-entstehen.de und deine Gedanken zu der gerade gehörten Folge des Podcasts mitteilen. Du kannst mir auch gerne deine eigene Geschichte schreiben. Du kannst aber auch gerne Teil direkt des Podcasts sein, indem du hier zum Interview kommst. Ich möchte dir Mut machen, dich zu beteiligen. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch Wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.